Hallo Martin.
Hallo Marlies.
Wollen wir heute mal wieder ein Highlight der Woche reinmachen?
Oh ja, gern.
Dann schieß mal los.
Ich weiß nicht, ob das ein Highlight ist, aber ich bin voll stolz auf mich, weil wir kamen aus dem Urlaub und ich habe es voll gut geschafft, wieder in den Alltag zu finden, um mich zu organisieren und dann quasi organisiert alles abzuarbeiten, dann alles aufräumen. Es ist noch nicht alles aufgeräumt, es ist immer noch
Nein.
leichtes Chaos, aber dass ich jetzt gar kein Problem hatte, wieder den Alltag aufzunehmen. Es ist ja immer so, wenn man aus dem Urlaub kommt und dann wieder der Alltag losgeht, da merkt man erst so richtig, boah, das ist ja ganz schön viel. So, ich mache ganz schön viel. Das ist schon ein ganz schönes Pensum. Das ist was anderes als jetzt im Urlaub mal, oh, ich gehe jetzt mal morgens Brötchen holen und dann überlege ich mir, was ich mache.
Ja,
Das ist schon ein
voll.
anderer
Ja,
Alltag,
ich weiß,
so.
was du meinst.
Aber ich bin damit jetzt echt gut zurechtgekommen und auch gleich so. Ich habe erstmal mir so ruhig einen Überblick bewahrt und oder einen Überblick verschafft und dann geguckt, hey, was mache ich jetzt? Und ja, das ist voll gut für mich. Also mir fehlt es oft so ein bisschen an Überblick und dass ich dann so viele Sachen gleichzeitig im Kopf habe. Und da bin ich stolz drauf. Und immer wenn ich merke, okay, jetzt habe ich hier Fortschritt gemacht, das ist cool. Das fühlt sich sehr gut an.
Okay, ich glaube, mein Highlight diese Woche war tatsächlich die Kürbissuppe, die wir gestern gegessen haben, weil die war einfach ultra geil. Und ich will jetzt kurz das Rezept droppen. Nämlich anstatt, also bei einer Suppe würde man ja klassischerweise sagen, man kocht erstmal alles, aber das macht ihr bei dieser Suppe nicht. Also ihr nehmt Kürbis, also einen großen Hokkaido-Kürbis, und zwei komplette Knoblauchknollen, also nicht nur zwei Zehen, sondern so zwei komplette Knollen.
Oh
Da
ja.
schneidet ihr oben einfach so ein bisschen so die, schneidet ihr oben an, dass halt die oben so ein bisschen auf sind.
Quasi diese Schwänzchen von den
Genau.
Knoblauchzehen
Halt diese
abschneiden.
Spitzen. Ihr, also, achso, und ihr legt das alles auf ein Blech und dann kommen noch Cocktailtomaten dazu, so
Oder
zwei.
schneidet man so diese Spitzen ab oder schneidet man dort, wo diese festgewachsen sind in der Haut ab?
Nee, man muss die Spitzen abschneiden.
Ah, okay.
Weil dort, wo sie festgewachsen sind, dann würden sie auseinanderfallen.
Ja, das habe ich nämlich mal gemacht.
Ja,
Das war nicht so
das war
gut.
blöd. Genau, und das kommt alles auf ein Backblech, also den Hokkaido-Kürbis, die zwei Packungen, also so ungefähr 1 Kilo Cocktailtomaten, dann zwei ganze Knoblauchknollen, dann zwei rote Zwiebeln, einfach so, also die könnt ihr einfach so vierteln, und natürlich geschält. Und dann habe ich noch reingemacht ein paar Karotten, also so, ich glaube, drei, vier Karotten und so fünf Kartoffeln oder so, so kleinere Kartoffeln. Und das Ganze kommt dann in den Ofen mit schön viel Olivenöl, also schön Olivenöl noch drüber und dann in den Ofen, bis das alles weich geworden ist. Und dann macht ihr das alles in den Topf und macht so ungefähr 1,5 Liter, 2 Liter Wasser dazu und püriert das dann alles. Das ist dann halt so ein bisschen dicker, also es ist so eine bisschen dickere Suppe sozusagen. Und ich mache dann immer noch eine Packung Sojasahne mit rein und ich würze das. Achso, ich habe das schon im Ofen gewürzt mit Salz, Pfeffer und geräuchertem Paprika. Ah, und ich habe noch ein kleines Stückchen Ingwer reingemacht, aber nur ein ganz kleines. Und dann habe ich.
Weil es gesund ist.
Nee, weil es lecker schmeckt. Aber wenn es zu viel Ingwer ist, ist es zu scharf, finde ich. Genau, und das dann alles einfach pürieren und dann nochmal aufkochen lassen mit dem Wasser und mit der Sojasahne. Und das ist ultra geil, wirklich. Und ich habe dazu dann noch so Kürbiskerne so angeröstet und habe noch so Tofuwürfel gemacht in der Pfanne. Also Tofuwürfel angebraten mit Öl, Tomatenmark, geräucherten Paprika und Salz und Pfeffer.
Ja, okay.
Ja, Räuchertofu.
Sehr gut. Aber es ist total wichtig, dazu noch zu sagen, achtet darauf, dass wenn die so dick ist, die Suppe, und ihr die dann aufkochen lasst, dann kann es sein,
Stimmt.
dass es richtig
Müsst ihr
spritzt. Also
vorsichtig sein.
vorsichtshalber lieber einen Deckel drauf machen.
Oder vorsichtig umrühren. Ach so, und die
Oder halt ein bisschen dünner
Knoblauchzehen,
machen.
diese Knoblauchdinger, die müsst ihr dann halt so rauspressen. Also da kommt auch Olivenöl, dann werden die mitgebacken und dann müsst ihr die halt so rauspressen aus der Schale am Ende. Die kann man einfach so, die flutschen dann so raus und dann kommen die auch mit rein in die Suppe.
Ja,
Und
ist
die
auf jeden
schmeckt
Fall.
richtig, also die schmeckt halt noch viel intensiver nach Kürbis, als wenn man halt so eine Suppe, als wenn man die so kocht
Ja,
sozusagen.
finde ich. Ich
Ja.
finde es generell viel geiler im Ofen, das Eis weich zu backen und dann
Ja.
pürieren. Das wird so lecker.
Ja.
Gönnt euch einfach.
Also das war mein Highlight der Woche.
Ja, war auf jeden Fall auch eins meiner Highlights. War schon sehr lecker.
Werbung. Wir sind gerade mitten in unseren Kita-Ferien. Wir haben jetzt genau Halbzeit, ne? Noch anderthalb Wochen geschafft, 1,5 Wochen to go. Und nach den Kita-Ferien kommt unser Kind dann in die Vorschulgruppe.
Ja.
Ich finde es so krass, wie schnell die Zeit vergeht, weil gefühlt war es gerade noch ein kleines Baby und ich schaue mir manchmal richtig sehnsüchtig die Bilder an und dann nächstes Jahr geht es einfach los in die Schule, jetzt mit Schulanmeldung und so weiter.
Und natürlich macht man sich dann Gedanken, ob das Kind dann gut in der Schule klarkommt und möchte das auch gut vorbereiten. Und wir sind da sehr froh über Edurino.
Edurino ist eine Lern-App für Kinder. Es gibt also verschiedene Figuren, bei denen jeder eine eigene Lernwelt hat. Und innerhalb der Lernwelt können die Kinder einzelne Aufgaben lösen und dann werden immer wieder neue Aufgaben freigeschaltet, die im Schwierigkeitsgrad so aufeinander aufbauen. Das heißt, es gibt verschiedene Figuren mit verschiedenen Themen. Also zum Beispiel Robin für Zahlen und Mengen oder Mika für Lesen und Schreiben. Und wir merken da bei unserem Kind auch wirklich krass, wie schnell es da Fortschritte macht, ne?
Und wie viel Spaß es auch daran hat und wie es mit Neugier und Interesse und spielerisch alles lernen kann.
Wir sind ja generell bei digitalen Medien eher vorsichtig und ich würde aber sagen, Edurino ist wirklich ein Begleiter, den wir schon seit vielen Jahren haben, einfach weil das wirklich eine richtig tolle App ist für Kinder, um zu lernen. Je nachdem, wie alt euer Kind ist, gibt es die perfekten Bundles. Das erste Lernbundle ab 4 Jahren, das Vorschulbundle für Kinder in der Vorschule, das Schulstartbundle für Kinder ab 5 bis 6 Jahren und das Schulkindbundle für Kinder ab 6 Jahren.
Jedes dieser Bundles enthält 5 Figuren und ist perfekt auf die jeweilige Situation des Kindes angepasst.
Wenn ihr Edurino mal ausprobieren wollt, wovon ich schwer ausgehe, dann könnt ihr mit unserem Code BESTE10, BESTE, alles groß geschrieben, 10, 10% Rabatt auf eure Bestellung bekommen. Den Link dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes und wir können euch Edurino wirklich empfehlen. Das Coolste an Edurino finde ich, dass man als Eltern im Elternbereich einstellen kann, wie lange das Kind spielen darf. Also zum Beispiel bei kleineren Kindern 10 Minuten, bei größeren vielleicht dann schon eine halbe Stunde. Und dann geht Edurino einfach nach dieser Zeit schlafen. Das heißt, man hat auch den Stress mit dem Ausmachen nicht, sondern Edurino sagt dann einfach, okay, ich schlafe jetzt. Und dann hat man auch gleich so als Eltern den Joker in der Hand und kann sagen, naja, Edurino schläft, was willst du machen?
Ja, und dann kann man halt auch nichts mehr machen mit der App.
Genau.
Wir haben bisher richtig gute Erfahrungen mit Edurino gemacht und können euch Edurino wärmstens ans Herz legen.
Werbung Ende. Ich habe noch ein kleines Feedback mitgebracht und dann würde ich sagen, wir starten die Folge. Ich habe mich nämlich sehr über dieses Feedback gefreut. Hallo ihr beiden. Auf einer langen Autofahrt zurück aus dem Urlaub haben wir euren Podcast entdeckt. Danke. Viele Situationen, Konflikte, Streitereien, die ich vorher noch nicht einordnen konnte und die mir durch bedürfnisorientierte Lehre anders beigebracht wurden, erscheinen mir jetzt viel klarer und einleuchtender. Deshalb danke und macht bitte weiter so. Ich freue mich auf weitere Folgen und das Buch. Liebe Grüße, ein zweifacher Papa.
Ja.
Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ein Daddy. Richtig schön.
Ja, ich habe mich auch über das Feedback gefreut, vor allem, weil es auch irgendwie ein schönes Feedback war. Und ich freue mich auch voll, wenn Leute unseren Podcast einfach so entdecken, auch ohne, dass sie uns vielleicht vorher kannten. Es würde mich auch generell mal interessieren, wie viele eigentlich so auf den Podcast kommen, ohne uns vorher jetzt irgendwie gefolgt zu haben oder so. Ja, aber finde ich auf jeden Fall cool und freut mich auf jeden Fall. Und es freut mich vor allem auch immer wieder von euch zu lesen, wie sehr euch unser Podcast weiterhilft.
Ja.
Weil das schon einfach, ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir es machen.
Das ist ja motivierend.
Genau. Okay, dann würde ich sagen,
Intro los. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Ja, ja. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Heute wollen wir über einen Tipp sprechen, den wir eigentlich fast jede Folge geben, aber jetzt mal nur das nochmal explizit beleuchten. Und zwar ist das Erziehungswerkzeug Geschichten erzählen oder moralische Geschichten oder welchen Einfluss Geschichten überhaupt auf Kinder haben. Weil eigentlich ist das so ein Werkzeug, das sollte unserer Meinung nach so richtig basic sein im Repertoire von Erziehung. Und es wird aber hier eigentlich so gut wie gar nicht angewendet für Erziehung, also für Unterhaltung ja, aber für Erziehungszwecke eigentlich weniger, außer halt, wenn man, keine Ahnung, Kika-Serien guckt, die vielleicht pädagogisch wertvoll sind oder so.
Ja, pädagogisch wertvoll ist ja vieles, aber die Frage ist halt, ist es auch moralisch wertvoll und hilft es einem Alltag weiter? Und ich habe das Gefühl, an der Stelle ist halt bei den meisten Geschichten mittlerweile ein dickes Minus dahinter. Das heißt nicht, dass die Geschichten nicht hilfreich oder nicht schön sein können, so, aber ich glaube, Also das ist ein ganz, ganz altes Tool, Geschichten zu erzählen generell. Also Geschichten sind so der Klebstoff von Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit gelesen habt von Yuval Harari, aber der beschreibt es halt auch, wie wichtig Geschichten, oder er reißt es so ein bisschen an, wie wichtig quasi die Geschichten, die sich Menschen erzählen, für die Menschheit sind oder für die Kultur. Aber ich finde das sehr spannend, weil er kommt quasi schon so auf den, also er kommt schon auf den Punkt, ohne richtig den Kern zu erfassen. Und ich habe mich damit nochmal viel intensiver auseinandergesetzt, weil ich das total spannend fand. Mhm. Und es ist halt tatsächlich so, dass Geschichten mehr oder weniger der Klebstoff einer Kultur sind. Also im Endeffekt ist es halt so, dass es gibt ja so ein es gibt ja zum Beispiel bei Ameisen, die haben ja so einen Instinkt zur Massenkooperation, also damit jede Ameise weiß, was sie machen muss und jede Biene und so weiter, also so Populationen, die funktionieren ja zum Beispiel über Duftstoffe und so weiter, ohne dass die sich jetzt halt bei jeder Sache so explizit absprechen müssen. Ja. Und im Endeffekt gibt es sowas bei Menschen auch, nur eben über Geschichten. Und falls ihr euch jetzt nicht vorstellen könnt, was ich meine, zum Beispiel ist Geld einfach nur eine Geschichte, eine Konstruktion, die halt nicht real ist im physikalischen Sinne, also
es,
oder im,
es ist nichts
im
naturgegebenes,
biologischen, genau,
dass es ist ein Stück Metall auf einmal einen Wert zugeschrieben bekommt.
Aber weil wir uns alle die Geschichte erzählen, dass Geld Wert hat, hat Geld Wert. Und wenn wir uns alle diese Geschichte nicht mehr erzählen würden, dann wäre Geld halt auch einfach komplett wertlos. Und im Gegensatz dazu stehen zum Beispiel Dinge, wenn wir uns aufhören würden zu erzählen, dass Sachen runterfallen, wenn wir sie loslassen, würden sie trotzdem runterfallen, wenn wir sie loslassen, weil Schwerkraft ist halt keine Sache, an die man glauben. Also das
Wer
ist,
weiß,
das
Manifestation.
Schwerkraft ist halt keine Sache, an die man glauben muss, damit sie existiert, aber Geld halt eben schon. Und das ist halt damit gemeint. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Wissen, also ich glaube, dass viele indigene Kulturen und dass halt auch so unsere Vorfahren und so weiter das wussten, dass Geschichten quasi die Realität des Menschen beeinflussen, aber dass das durch unsere Unterhaltungskultur, die wir mittlerweile haben und diese Unterhaltungsbranche, dass es halt immer mehr verloren geht, dass Geschichten eigentlich auch ein bisschen dazu da sind, die Realität von Menschen mitzuformen.
Ja, ich glaube auch, dass man sich früher oft Geschichten, also natürlich wahrscheinlich auch schon immer auch der Unterhaltung wegen, aber ich glaube, früher wollte man vermutlich oft auch was transportieren und irgendwie eine Moral mitgeben, also so moralische Geschichten. Und ich glaube, das wurde vermutlich schon viel geschluckt von dem Unterhaltungswert einfach so.
Ja.
Wir konsumieren ja eher Geschichten, um uns zu unterhalten.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die meisten Geschichten nicht auch irgendwo eine Moral haben oder so. Halt, aber die sind halt meistens oberflächlicher als jetzt. Also zum Beispiel, wenn ihr, also ich glaube, dass das auch so ein bisschen verloren gegangen ist in der Erziehung, weil man das halt der schwarzen Pädagogik zuschreibt. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff schwarze Pädagogik rassistisch ist und ob man das überhaupt sagen darf, also der autoritären Erziehung. Weil da gibt es ja solche Geschichten wie zum Beispiel vom Struwwelpeter oder Max und Moritz oder so, die halt so auch so, oder auch Märchen, die halt auch so ein bisschen brutal sind, die halt eindeutig moralische Geschichten sind, aber halt voll viel mit Angst arbeiten und mit Einschüchterung.
Ja.
Was aber auch extrem dem Zeitgeist entspricht, weil zum Beispiel die Bibel arbeitet auch ganz viel mit solchen Methoden, also mit so Angst und Einschüchterung und so weiter. Also jetzt für alle, die religiös sind, Geschichten, also Religionen, also es tut mir voll leid, wenn ich das jetzt einfach so sage, aber Religionen sind im Endeffekt auch Geschichten und ich will Religionen überhaupt nicht den, also ich sage nicht, dass es keine spirituellen Kräfte gibt und so weiter, aber wie halt diese spirituelle Kraft quasi erzählt wird, das ist halt ja Religion.
Wie die spirituelle Kraft vorgestellt wird und einander nahegebracht wird. Also wenn es Gott gibt, gibt es verschiedene Wege zu erzählen.
Ja, es gibt,
wie es,
also ich bin mir halt
quasi
ziemlich sicher, das ist aber ein anderes Thema, dass es halt irgendeine Art von übergeordneter Spiritualität gibt. Und je nachdem, welcher Religion man halt angehört, erzählt man sich halt eine andere Geschichte über diese Spiritualität.
Das glaube ich nämlich auch.
Und im Endeffekt sind halt Religionen einer der wichtigsten Werkzeuge gewesen, um unsere Gesellschaft überhaupt so groß werden zu lassen, wie sie jetzt ist. Mhm. Das finde ich halt auch, also ich habe da in meinem Buch, ich sage jetzt nochmal, wie es heißt, obwohl ihr es wahrscheinlich alle schon wisst, Vorbildlich Unperfekt, Elternsein mit mehr Selbstvertrauen und Zuversicht, habe ich diese ganzen Studien und Quellen dazu auch verlinkt. Das heißt, wenn ihr mein Buch kauft, da könnt ihr hinten im Quellenverzeichnis nochmal alles nachlesen, weil das ist so ein super spannendes Thema. Auch zum Beispiel, ich glaube, das hat der Verlag leider also rausgekürzt, beziehungsweise meine Lektorin, aber ich habe auch eigentlich ein bisschen was darüber geschrieben, wie halt so verschiedene Kulturen sich, also auch so in verschiedenen, also zum Beispiel gibt es halt so, es gibt ja viele indigene Kulturen und man kann halt auch innerhalb einer indigenen Kultur oder einem indigenen Volk Unterschiede erkennen, wenn die in verschiedenen Dörfern leben, je nachdem, welche Geschichten in den Dörfern vorrangig erzählt werden. Und dann hat man halt so gesehen, dass halt in der Geschichte, in der viel so über Teilen und Helfen und so erzählt wurde, dass in dem Dorf halt viel mehr die Menschen zusammengehalten haben, als in dem anderen Dorf, in dem diese Geschichten nicht so präsent waren und so. Und ich finde es halt schon sehr, sehr krass spannend, weil man sich jetzt so überlegt, welche Serien sind gerade so präsent, welche, weißt du, was ich meine?
Ja,
kann man sich ja auch so ein bisschen überlegen, ja, warum ist unsere Gesellschaft eigentlich so, wie sie ist? Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, was für Bücher wir konsumieren, was für Serien wir konsumieren und so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Ich merke schon immer, wenn ich zu viel Mord auf Ex höre, dass ich dann in so einen Modus komme, dass ich Angst habe, dass mir jetzt ein Serienmörder um die Ecke springt oder keine Ahnung, ja.
Ja, voll, ja.
Ja, und es ist ja so, dass, wenn Kinder aufwachsen, dass ja alles, was die wahrnehmen, Kinder beeinflusst. So, die nehmen ja alles auf, die beobachten ja Verhalten oder die, es reicht ja auch, wenn man sich das vorstellt. Also man muss das nicht sehen, sondern man muss es sich auch, du kannst es ja auch hören und dir vorstellen. So. Also alles, was die Kinder wahrnehmen, beeinflusst die und beeinflusst auch die Art und Weise, wie sie die Welt erleben und wie sie Dinge bewerten. Und wir haben ja auch in der Folge über elterliche Wut drüber gesprochen, dass ja Emotionen, wie sie entstehen und wie Situationen bewertet werden, auch viel davon abhängt, was man gelernt hat oder was man beobachtet hat, was man gelernt hat, wie in der Kultur oder bei den Eltern mit verschiedenen Situationen umgegangen wird.
Ich kann das mittlerweile auch besser erklären. Und zwar ist es so, dass Emotionen sind halt keine biologische Gegebenheit, sondern eben auch so Konstrukte. Also zum Beispiel Wut ist halt so ein soziales Konstrukt wie Geld. Oder also halt so, also das heißt nicht, dass das Gefühl ein soziales Konstrukt ist, sondern der Begriff dazu.
Ja.
Und in anderen Kulturen hat man vielleicht für dieses Gefühl einen anderen Begriff. Zum Beispiel hat man in der japanischen Kultur 5 verschiedene Begriffe für Wut, während man in unserer eigentlich nur einen hat. Also da hat man zum Beispiel verschiedene Begriffe für Wut auf die Politik, Wut auf den Nachbarn, so, weißt du, was ich meine?
Ja, das ergibt auch Sinn. Das ist ja wie auch alles, was subjektiv wahrgenommen wird. Das ist ja auch bei der Farbwahrnehmung so und so.
Ja.
Je mehr Begriffe es für etwas gibt, desto anders ist die Granularität der Wahrnehmung.
Genau. Und deshalb ist aber halt auch natürlich die Emotion, die wir fühlen, ein soziales Konstrukt, was aus unserer Gesellschaft und unserer Kultur kommt. Und auch die Situation, also es gibt auch keinen einzigen affektiven Zustand, also keinen körperlichen Zustand, den man eindeutig zur Wut zuschreiben kann, sondern Wut äußert sich im Körper immer komplett unterschiedlich. Man konnte durch keine einzige Studie herausfinden, dass eine Emotion den und den Fußabdruck hat, in Anführungszeichen, sondern jede Emotion ist jedes Mal anders sozusagen.
Und auch im Gehirn.
Auch im Gehirn, egal, also im Gehirn, im Körper, so überall, also Körper schließt für mich halt Gehirn mit ein eigentlich, aber genau.
Wird ja oft getrennt so auch.
Sondern es ist halt immer so eine subjektive Einschätzung des eigenen Zustands. Das heißt, wenn du dir den Zeh stößt und dein affektiver Zustand ist schon irgendwie, also dein körperlicher Zustand ist schon jetzt nicht so gut, irgendwie du bist vielleicht müde oder hungrig oder so, dann reagierst du vielleicht wütend darauf, weil du es halt einfach so einschätzt, dass du dich gerade unfair behandelt fühlst von der Welt oder weil du denkst, dir passieren andauernd Missgeschicke oder so, also je nachdem so. Wenn du aber gerade gegessen hast, ausgeschlafen bist und so weiter, stößt du dir vielleicht den Zeh und dann hast du vielleicht Schmerzen im Zeh, aber du interpretierst halt den restlichen Zustand deines Körpers nicht so, als ob jetzt Wut da wäre.
Mhm.
Das heißt, auch jedes Mal, wenn ihr Emotionen fühlt, ist es halt eigentlich eine soziale Konstruktion. Das heißt nicht, dass Emotionen deshalb weg sind oder dass halt deshalb irgendwie einfach ist zu sagen, ja, dann fühle ich das jetzt halt nicht, sondern die sind für euch schon real. Aber trotzdem ist es halt sozusagen erlerntes Verhalten.
Ja, und so funktioniert ja Sprache auch so. Jeder Begriff, den wir haben, ordnen wir einem bestimmten Schema zu. Also wir haben überall Schemata im Kopf und das Lustige ist, jeder Mensch hat auch ein ganz, ganz individuelle Schemata im Kopf, wo wir jetzt Begriffe einordnen oder wie wir die definieren, was jetzt dazugehört, was nicht dazugehört. Ist natürlich von Sprache zu Sprache sehr unterschiedlich, aber innerhalb einer Sprache auch. Und deshalb ist Sprache super individuell und hat auch einen großen Einfluss. Und um den Bogen zu spannen, Geschichten eben auch.
Ja, also im Endeffekt finde ich halt auch sowas wie Emotionen sind ja Geschichten über körperliche Zustände und über Erfahrungen. Also im Endeffekt ist alles, was wir unseren Kindern beibringen, was für uns in unserer Kultur als normal gilt, was jetzt keine biologische Gegebenheit ist.
Oder physikalische oder was auch immer.
ist ja eigentlich eine Geschichte. Also zum Beispiel auch, das hier ist Unkraut, das hier nicht. Das ist eine Geschichte, die wir unseren Kindern erzählen, weil im Endeffekt sind beides natürlich einfach nur Pflanzen. Und sobald wir halt nicht mehr kategorisieren, existiert Unkraut auch nicht mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also ich finde das halt super spannend, weil das halt schon, oder zum Beispiel auch, Lächeln ist kein Ausdruck von Freude, sondern Lächeln gibt es erst seit dem Mittelalter. Und deshalb wird in vielen Kulturen auch einfach nicht gelächelt auf Fotos und so weiter. Also zum Beispiel in Japan lächelt man ja auf Fotos nicht, weil das ist ja einfach kein Ausdruck von Freude.
Wow, mind blown, okay.
Das ist voll spannend.
Ja, wirklich. Okay.
Also ich will jetzt
Ich spreche jetzt vielleicht den Rahmen, aber ich will da unbedingt mehr zu erfahren.
Ja, ich finde es auch mega spannend. Erzählst du mir mal anders. Lisa Feldman-Barrett, wie Gefühle entstehen, kann ich immer noch empfehlen, das Buch. Ja. Genau, und deshalb ist es halt auch nicht nur wichtig, natürlich, ihr erklärt euren Kindern, was Geld ist, ihr erklärt euren Kindern, was Unkraut ist und so weiter, das sind ja die Regeln unserer Gesellschaft, so ist ja kein Ding. Aber deshalb ist es auch wichtig, so sich zu überlegen, hey, welche Geschichten erzähle ich meinem Kind eigentlich noch so drumherum, die halt diese Regeln quasi erklären oder etablieren können, die jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter sind oder vielleicht für das Kind, um das für das Kind greifbarer zu machen.
Ja, das sind ja auch allein schon Geschichten, die einfach komplizierte Sachverhalte so auf so ein kindliches Verständnis runterbrechen können, die dann eben dafür gut sind, dass das Kind das grundsätzlich versteht, wie das funktioniert. Und dann kann man immer noch später ins Detail gehen und es immer detaillierter erklären, wie zum Beispiel Haki Baki, so die Geschichte. Ja. Oder Karis und Baktus war es ja früher, das war so zu meiner Kindheitszeit, wo man einfach nicht erklären muss, hey, da sind jetzt Bakterien und die verstoffwechseln das und dann verstoffwechseln die irgendwelche sauren Abfallprodukte, die dann die Zähne zersetzen. Viel zu kompliziert. Das sind Hackebackis, die machen die Zähne kaputt. Und dann machen die Löcher. Kann ein Kind verstehen. Oder wenn du Gemüse isst, dann sind da so kleine Helfer in deinem Bauch, die freuen sich dann immer, wenn du deine Kichererbsen isst oder so.
Ja, oder wie mit Popeye. Das war ja auch eine gute Geschichte damals, dass man gesagt hat, naja, Popeye, der hat so viel Spinat gegessen, war deshalb so stark. Also es war bestimmt auch der Ursprung, dass man halt irgendwie wollte, dass die Kinder halt sich gesund. Also ich fand Popeye immer cool.
Ich fand Popeye auch immer cool. Ja. Gar keine Oberarme, aber die Mordsunterarme.
Und ich habe gerne Spinat gegessen.
Ich habe auch gerne Spinat gegessen. Ich weiß gar nicht, ob Popeye da so einen großen Einfluss zu hatte.
Oder heute zum Beispiel war unsere Tochter total hungrig heute Morgen. Und wenn sie hungrig ist, wird sie immer sehr, also dann wird sie einfach immer sehr ungehalten. Also sie ist dann einfach, also sie ist einfach so wie du, sie wird halt hangry, ne? Mhm. Und ich wusste halt, sie muss einfach was essen, dann geht es ihr besser. Und ich habe ihr dann einfach so erzählt, ja, in deiner Suppe, die habe ich mit meiner Mama Liebe gekocht, aber die habe ich vor allem auch mit Feenzauber zusammen gekocht. Und wenn du die aufgegessen hast, dann geht die, wenn du die isst, dann geht die rein in deinen Bauchi und macht den Bauchi ganz, ganz warm und dann geht es dir viel, viel besser.
Mhm.
So, weil die halt eben den Feenzauber mit dabei hat. So, natürlich ist das irgendwo Quatsch, aber irgendwo halt wieder nicht, weil natürlich ist da kein Feenzauber drin. Und sie war dann auch so, das stimmt doch gar nicht, weil ich so, ja, aber die Geschichte erzählen wir uns dann, das ist schöner. Dann hat sie gelacht und halt das gegessen so. Und ich wusste aber trotzdem, dadurch, dass sie halt mega Hunger hat, wenn sie das jetzt isst, dann geht's ihr besser.
Ja, so kann man Geschichten nämlich einfach super verwenden. Also, ich meine, Kinder sind ja eh in einem bestimmten Alter so in dieser Fantasiephase, wo die sich ja eh alles erklären mit ihrer eigenen Logik, die sie verstehen können. Und aufgrund von, keine Ahnung, da ist halt ein Monster, das hat jetzt das gemacht oder eine Fee, die hat jetzt meinen Roller von dem Parkplatz zu mir nach Hause gezaubert. Ja, weil es das nicht versteht, dass die Eltern das mitgenommen haben oder so. Und man kann diese Phase auch einfach wunderbar nutzen, um so diese Fantasie einfach für die eigenen Geschichten zu nutzen, um denen halt Sachen zu erklären oder auch Sachen einfach schmackhaft zu machen, wie dann die Suppe zu essen und so. Das funktioniert wunderbar.
Ja. Ja, und was für uns halt eigentlich am besten immer funktioniert, ist eigentlich, dass wir so ein Problem, was wir haben oder so, einfach in eine Geschichte verpacken. Und das könnt ihr entweder machen, indem ihr eine Geschichte über euch selbst erzählt. Also zum Beispiel hat jetzt unser größeres Kind, also unser Sohn, der ist jetzt 5, der hat jetzt angefangen zu häkeln, beziehungsweise der will jetzt auch stricken lernen, weil ich jetzt ja gerade stricken lerne und er findet das wahnsinnig spannend. Mhm. Und also sogar ich als erwachsene Person war wahnsinnig frustriert am Anfang, weil Stricken halt schwierig ist und er ist 5, so natürlich findet er dann Häkeln auch schwierig. Und am Anfang war er halt super frustriert, da war ich so ganz ehrlich, als ich angefangen habe zu stricken, da wurde ich so sauer, dass ich dachte, ich schmeiß dieses Kack-Strickzeug jetzt einfach aus dem Fenster, weil ich einfach dachte so, nee, das nervt mich gerade einfach nur, ich wurde so sauer. Aber ich wusste, wenn ich jetzt einfach ein bisschen weitermache und das übe, dass es dann besser wird und dass es dann einfacher wird und dass es mir dann Spaß macht. Und deshalb habe ich einfach das kurz weggelegt, eine kleine Pause gemacht und dann weitergemacht und dann ging es immer besser. Und das ist ja im Endeffekt auch einfach nur eine Geschichte, die ich halt über mich selbst erzählt habe, die quasi aber meinem Sohn in dieser Situation hilft, weil ich eben eine Lösung präsentiere mit einem Problem, was ich selbst auch hatte.
Mhm. Ja, das ist halt, durch Geschichten kann man Kindern oft einfacher Lösungen präsentieren, weil die sich das besser vorstellen können, als wenn man denen das so direkt sagt. Und ich glaube, wenn man Kindern was direkt sagt, kann es funktionieren, aber voll oft sind Kinder dann auch so, na, ich mache es auf meine Art und ich weiß das schon, ich kann das schon.
Ich finde es auch bevormundend, gerade wenn es um Emotionen geht, dem Kind sozusagen, ja, halt's jetzt einfach durch, dann geht's dir schon besser.
So. In dem also, Fall schon.
Ja.
So, aber jetzt insgesamt, das kann durchaus einfach besser funktionieren.
Ja. Also tut es tatsächlich auch, weil es ist halt so ein bisschen abstrakter und außerdem identifiziert sich, also alle Menschen identifizieren sich, wenn sie eine Geschichte hören oder eine Geschichte sehen oder was auch immer oder lesen, identifizieren sie sich quasi mit den Charakteren und je nachdem, ob sie halt die Charaktere sympathisch finden oder nicht, wird halt dann auch im Gehirn, also wenn sie die sympathisch finden, werden dieselben Areale aktiviert, wie wenn sie über sich selbst nachdenken. Das heißt, im Endeffekt erweitern sie quasi ihr eigenes Konzept von sich selbst um diesen fiktiven Charakter. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob, also ich habe das aber auch schon öfter gemerkt, dass ich dann irgendwie, zum Beispiel, wenn ich Gilmore Girls gucke oder so, dass ich dann halt so voll, manchmal so voll in dem Lorelei-Modus bin sozusagen und dann halt so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber dann halt so wie so das Gefühl habe, ah, den Satz hätte sie jetzt auch sagen können oder sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe mir als Kind auf jeden Fall auch viel von so Seriencharakteren abgeguckt.
Ja, definitiv. Also gerade Kinder sind da einfach noch empfänglicher für, weil sich der Charakter ja quasi noch so ausbildet oder festigt. Mhm. Und weil sie halt noch viel soziale Sachen lernen und üben müssen.
Sie haben auch noch weniger so ein festes Konzept von sich selbst. Und dann fällt es, glaube ich, leichter, einfach so Charaktere zu integrieren.
Also sie müssen ja auch erstmal alles ausprobieren, ne? Also wenn Kinder spielen, machen sie ja im Endeffekt nichts anderes, als auch so ein bisschen zu üben, wie ihr Charakter ist und wie er sein könnte und so sich auszuprobieren.
Auch, ja. Ja. Klar, mit so Rollen spielen. Und dadurch, dass Kinder sich dann mit den Geschichten identifizieren und auch noch im Gehirn die gleichen Areale angesteuert werden, wie wenn sie über sich selbst nachdenken. Wir wissen ja auch, dass quasi Vorstellen, also fürs Gehirn ist quasi Vorstellung und Realität auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Also man kann halt Dinge lernen, indem man sie sich nur vorstellt im Endeffekt, wenn man es sich vorstellen kann.
Ja.
Und deshalb haben Geschichten auch und Charaktere einen großen Einfluss auf Kinder, wenn die sich da mit den Charakteren identifizieren. Und für uns sind Geschichten auch wahnsinnig hilfreich, einfach um Dinge zu besprechen. So, wenn jetzt irgendwas falsch gelaufen ist, keine Ahnung, irgendein Streit oder irgendein Konflikt oder irgendein Problem, dann haben wir auch in der letzten Folge über Geschwisterstreits schon gesagt, dann am besten in der Konfliktsituation einfach erstmal den Konflikt abebben lassen, so bis keiner mehr wütend ist. Und dann kann man später einfach eine Geschichte erzählen.
Ja.
So, einfach versuchen. Einfach sich versuchen, irgendwas auszudenken. Vielleicht von sich selbst. Oft hat man ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich glaube, für die Kinder sind auch Dinge, die man aus der eigenen Kindheit erzählt, auch immer sehr spannend. Auch für größere Kinder. Ich glaube,
ja, gerade bei größeren Kindern.
Ich glaube, gerade größeren Kindern, so ganz ehrlich, ab einem bestimmten Alter wird es dann auch irgendwann lächerlich, wenn ich von Hasenkindern Lotta und Emil spreche, ja, weil mein 15-Jähriger das erste Mal sich besoffen hat. So.
Ja, genau, da könnt ihr besser dann einfach von euch selbst erzählen. Ja,
man merkt das schon. Irgendwann schlucken Kinder das vielleicht nicht mehr so oder sind genervt davon. Das ist aber gar nicht schlimm, weil sie müssen einfach, die Geschichte muss eigentlich nur so gestaltet sein, dass die Kinder das aufnehmen, so dass, ja, dass sie dann nicht blockieren, dass sie zuhören, dass sie sich ein Stück weit identifizieren. Und dann hat so eine Geschichte auf jeden Fall einen Effekt. So wie groß der Effekt ist, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall dann ein Schritt in die Richtung, in die wir gehen wollen.
Das könnt ihr bei allen Menschen machen, by the way. Also könntet ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure beste Freundin irgendwie wegen irgendeinem Thema, wo ihr das Gefühl habt, ihr würdet ihr gerne weiterhelfen, aber ihr wisst halt irgendwie, dass sie das jetzt gerade nicht hören will oder so, dann wartet ihr 3 Tage und dann erzählt ihr eine Geschichte über euch selbst oder sowas. Also und fragt sie einmal nach der Lösung und dann denken die Leute einfach selber drüber nach. Und ich glaube, genau das ist halt der Punkt auch. So ermöglicht man Kindern einfach auch Autonomie. Man ermöglicht denen einfach durch diese moralischen Geschichten quasi über sich selbst nachzudenken und sich im nächsten Moment besser zu verhalten, ohne dass man aber belehrend drüber stand und gesagt hat, du hast dich da scheiße verhalten und jetzt verhältst du dich bitte schön besser.
Ja, vor allen Dingen, weil so Belehrung und so konfrontatives Auftreten oft so zur Folge hat, dass Kinder das dann genau nicht machen wollen, sodass sie sich dann verweigern, so, wenn Kinder sich belehrt fühlen. Das ist ja bei uns auch nicht anders. Also nur mal, um sich das vorzustellen, so ein Konflikt aus dem realen Leben. Du stellst immer deine dreckigen Teller in die Spüle und räumst sie nicht in die Geschirrspülmaschine. Ich könnte dann wütend werden. Und,
ja, aber mache ich doch gar nicht.
Nur, das ist ein fiktives Beispiel, machst du nicht. ich könnte wütend werden und dich dann anpumpen. Ich könnte auch dann später sagen, hey, du stellst ja immer deine Teller rein. Wäre auch okay. Aber wenn ich so eine Geschichte erzählen würde, hey, früher habe ich immer meine Teller dahingestellt. Und dann habe ich aber gemerkt, boah, das ist viel geschickter, den Geschirrspüler zu machen. Und das geht, dann war alles viel ordentlicher. So, das ist ja was ich dann oder was du dann aufnehmen würdest und drüber nachdenken würdest, dann würdest du dir denken, hey, ich habe eine Idee, ich mache das auch so.
Ja.
Das ist ja viel cooler, das auf so eine Art und Weise zu lernen, als wenn man dann belehrt wird oder als wenn mit einem geschimpft wird.
Weil man sich dann auch einfach eben selbstbestimmt fühlt und autonom und es halt nicht so ein...
Weil man selbst auf die Idee kommt im Endeffekt.
Im Endeffekt schon, ja. Also obwohl man nicht selbst auf die Idee kommt, aber halt trotzdem ja voll, weil man, ja, ich...
Ja, weil du das dann auf dich selbst anwendest. So. Genau. Und das ist dann deine eigene Idee, das auf dich selbst anzuwenden. Und das ist das Geschickteste. Du musst Leute eigentlich nur so selbst dahin führen, dass sie drauf kommen.
Und es ist aber auch jetzt kein Mittel zur Manipulation oder so, weil eure Kinder, wenn sie oder auch generell Menschen, wenn, also das ist ja das Gute daran, dass sich Menschen einfach selber ihre Schlüsse aus diesen Geschichten ziehen können. Und wenn eure Kinder zu dem Schluss kommen, nee, diese Geschichte bringt mir gerade nichts, dann bringt sie ihnen halt auch nichts.
Ja.
Und dann, dann werden sie halt auch nicht irgendwie jetzt sich so verhalten oder, also es ist ja kein Befehl, es macht den Kindern keine Angst, sondern es ist einfach nur eine Geschichte, die sie zum Nachdenken anregt. Ja,
und das ist auch der Unterschied. Und viele Leute haben auch schon geschrieben, hey, das mit den Geschichten, das funktioniert bei uns nicht. Ja, mag sein. Alles easy, dann, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht, macht ihr anders. Aber ich kann mir vorstellen, dass oft auch der Fehler gemacht wird, Geschichten so einzusetzen, dass man ein Verhalten damit bewirken möchte.
Und zwar sofort.
Was ja auch nahe liegt. Ja. Aber das ist dann, also sobald die Kinder das Gefühl haben, die werden jetzt mit der Geschichte manipuliert, dass ein Verhalten von ihnen erzielt werden soll mit der Geschichte, ja, dann hören die halt nicht drauf. Dann fühlen die sich manipuliert und lehnen es ab. Und dann ist es halt viel. Also natürlich ist das total nah und natürlich denken wir uns ja die Geschichte aus, um denen irgendwas zu vermitteln. Aber wenn wir es schaffen, das einfach nur zu erzählen und es einfach stehen zu lassen und dem Kind zu ermöglichen, die eigenen Schlüsse draus zu ziehen, dann funktioniert das, glaube ich, sehr gut.
Ich würde auch Situationen immer ein bisschen abwandeln. Also zum Beispiel, wenn eure Kinder irgendwie, weiß ich nicht, sich gestritten haben wegen einer Puppe, dann würde ich das halt eher so erzählen, naja, da haben sich irgendwie zwei Kinder gestritten um eine Schaufel oder sowas und die waren draußen. Also ich würde es halt schon immer auch so ein bisschen abwandeln, dass jetzt halt klar ist, ihr erzählt jetzt nicht einfach nur komplett die Situation nach, weil das ist dann auch ein bisschen, also ich meine, man macht das ja eh ein bisschen später, damit das halt so abgeflaut ist und damit es halt einfach nicht so komplett offensichtlich jetzt ist, darüber redet sie jetzt so.
Ich glaube, das ist auch ziemlich individuell, wann sich ein Kind manipuliert wird oder wann es zu sehr irgendwie pushy ist in eine Richtung und dann wird das auf jeden Fall abgelehnt. Da muss man, glaube ich, für sich selbst schauen, wie weit muss ich es abstrahieren oder was findet mein Kind vielleicht spannend? So, wenn mein Kind Ninjas cool findet, dann kann man auch eine Ninja-Geschichte draus machen.
Ja, voll. Dann irgendwie zwei Ninja, die halt irgendwie nicht zusammengearbeitet haben und sich um ein Werkzeug gestritten haben oder irgendwie sowas. Also es geht ja wirklich einfach nur darum, dass man halt die Perspektiven der Personen darlegt und auch so dann erzählt, wie sie halt es halt besser lösen konnten.
Ja. Das und ist halt gut, wenn die Geschichte das Kind catcht, wegen diesem Identifikationspotenzial.
Ja.
Voll. Und dann, da muss man halt das eigene Kind kennen und ein bisschen kreativ werden.
Ja, und es ist jetzt auch kein Tool, was man irgendwie jeden Tag 7-mal macht, sondern es ist eigentlich sowas, was man halt, also ihr habt ein wiederkehrendes Problem, ihr habt schon alles andere ausprobiert, also ja, zum Beispiel auch in unserer Lifehack-Spielen-Folge, da könnt ihr nochmal reinhören, da gibt es ja auch super viele Tools, die man ausprobieren kann bei einem Problem und das funktioniert nicht und es wiederholt sich und es wiederholt sich und es wiederholt sich und dann erzählt ihr halt eine Geschichte darüber. Das ist jetzt nicht was ihr irgendwie 24/7 macht die ganze Zeit.
Kannst aber auch jeden Tag machen.
Kann man, aber ich, also Ich glaube,
das ist einfach sehr individuell.
Also gerade am Anfang, als unsere Kinder das halt noch nicht so kannten, beziehungsweise halt, als wir die ganzen sozialen Regeln noch erst so etabliert haben sozusagen, also als wir unsere Erziehung umgestellt haben, haben wir ziemlich viele Geschichten erzählt. Heute habe ich das Gefühl, das ist gar nicht mehr so nötig. Also diese Basics sind jetzt einfach drin. Ja. Und ja, ich glaube, das ist halt, also dass es eher damit zusammenhängt, dass quasi in Kulturen, in denen man das eh von Anfang an macht, dass halt dann einfach das gar nicht so nötig ist, das ständig zu machen.
Ja.
Also kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja. Und was dann noch wichtig ist bei Geschichten, ist, dass der Fokus quasi nicht auf dem falschen Verhalten liegt, sondern auf darauf, wie man sich richtig verhält. Also ihr erzählt ja nicht eine Geschichte, wie die Person genau denselben Fehler macht und von den Konsequenzen, kann man es auch machen, aber wirkungsvoller ist es, das hast du ja erklärt, ich sage es bloß, da kannst du gleich nochmal besser erklären, aber besser ist halt, wenn man direkt dann die Lösung quasi präsentiert.
Ja, voll, also auch gerade zum Beispiel, wenn also wenn man Geschichten erzählt, da gibt es auch Studien zu, also wenn zum Beispiel eure Kinder eine Sendung gucken oder eine Geschichte anhören, in der quasi der Konflikt im Vordergrund steht, also in der der Konflikt mehr als 3/4 der Geschichte einnimmt und die Lösung nur ganz kurz am Ende präsentiert wird, dann fördert das aggressives Verhalten bei Kindern, weil es einfach zu viel Raum eingenommen hat.
Was ja auch eigentlich für alle möglichen kämpferischen Serien gilt.
Ja,
also auch für kindergerechte, kämpferische
also
Serien.
Also auch Spidey-Team und so, wo ich halt, genau so. Das ist ja, ich will nicht immer darauf rumreiten, aber das ist ja genau, das reden wir, haben wir ja auch in irgendeiner Folge, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Aber das ist halt genau, da dachte ich mir immer, hey, ich verstehe gar nicht, warum unser Kind da so Kämpfen mit rauszieht und irgendwie danach immer so aggressiv ist, weil eigentlich ist die Auflösung ja immer total süß, aber die Auflösung ist halt so 2 Minuten und der Rest halt so 30.
Ja, es ist quasi und konfliktbasierte Serien
genau,
sind das.
Genau, weil das ist halt klar, das pusht die Dopamin und das pusht, es ist halt diese Geschichten zählen für die Unterhaltung und die Moral ist halt neben, also die ist halt so nebensächlich sozusagen. Und wenn ihr zum Beispiel, wenn eure Kinder da sehr sensibel drauf reagieren, also zum Beispiel auch ein paar geschrieben, ja, wenn ich irgendwie jetzt auch so Rollenspiele mache mit Figuren oder so, da reden wir auch in der Spielenfolge drüber, und dann dieses Hauen dann so nachstelle, dann haut mein Kind noch mehr. Wenn ihr sowas habt, dann erzählt lieber Geschichten. Ja, da war irgendwie, weiß nicht, ein kleines Häschen, das war ganz traurig. Dann hat der Igel gefragt, hey, was ist denn los? Hat das Häschen gesagt, ja, mein bester Freund, der Elch, der hat mich, okay.
Ja, ist okay. Im Tierreich kann nur alles sein.
Der hat mich geschlagen. Der arme Hase von einem Elch geschlagen. Das hat mir wehgetan.
Das glaube ich.
Deshalb, naja, aber genau, dass ihr das dann halt eher so am Rande quasi erwähnt und dass der Igel dann halt auf die Lösung kommt.
Ihr merkt schon, Marlies hat so viel Erfahrung mit Geschichten, dass sie einfach ja.
Ich bin eine wandelnde Geschichte. Meine Lieblingsbeschäftigung als Kind war mit meinem Vater zusammen Autofahren, weil er hat auf der Autofahrt nie geredet, dann konnte ich mir immer Geschichten ausdenken.
Nice Anekdote.
Naja, auf jeden Fall. Anderes wollte ich noch erzählen und zwar Metaphern. Das ist jetzt keine moralische Geschichte, aber Metaphern sind auch richtig geil für eure Kinder. Zum Beispiel eine Metapher für ihre Wut. Wir haben ja diesen Wutteufel und der darf halt klein sein, aber der darf sich nicht dick und fett füttern und dann halt irgendwie die Steuer übernehmen sozusagen. Und halt so, also dass ihr dann einfach so Geschichten erzählt, die euren Kindern, wie jetzt auch Hucky und Bucky sind ja auch Metaphern sozusagen, die euren Kindern halt so erleichtern, bestimmte Dinge zu tun, weil sie halt sich dann was darunter vorstellen können, mehr oder weniger.
Ja, genau. Also damit erreicht man ja, dass man Kindern einen Zugang zu gewissen Dingen gibt.
Ja.
Zum Beispiel zu ihrer Wut. Indem man sagt, hey, das, das und das. Oder wir haben noch eine, du hast ja noch eine Geschichte ausgedacht. Eigentlich fast alle Geschichten hat sich Marlies ausgedacht. ja, aber ich kann das auch. Also das ist halt
oh, du bist so süß. Natürlich kannst du das auch.
Ja, nee, aber ich wollte noch mal sagen, so mir fällt es deutlich schwerer als ihr. Aber man muss manchmal einfach versuchen, einfach drauf losreden und dann, man muss es halt auch einfach üben, so. Naja, was würde ich jetzt eigentlich sagen? Genau, du hast dir eine Geschichte ausgedacht mit dem Dopaminzwerg, um einfach so diese.
Das war aber noch davor, das war noch bevor ich überhaupt wusste, das war ja, ist ja schon ein paar Jahre her.
Ja, ja, genau.
Bevor
aber
ich überhaupt wusste,
dem,
dass das,
Um dem Kind zu erklären, was mit ihm passiert, weil wenn das Kind so komplett aufgedreht ist, keine Ahnung, wenn es Geburtstag hatte und danach dann total durch ist und immer noch mehr Dopaminkicks haben will, sondern haben wir gesagt, hey, dein Dopaminzwerg, der macht gerade Party und wenn er zu viel Party gemacht hat, dann wird er ganz unzufrieden und gereizt und dann poltert er rum, so nach dem Motto.
Ja, ich habe, glaube ich, erzählt, er wird halt immer müder und müder und eigentlich muss er schlafen, aber er trinkt immer mehr Kaffee, um weiter tanzen zu können.
Oh ja.
Und
tue ich auch.
Und im Endeffekt halt so dem Kind quasi zu sagen, naja, wenn du jetzt halt jetzt immer noch mehr und mehr und mehr, dann ist das halt wie so Kaffee und dann tanzt der Dopaminzwerg weiter, obwohl er eigentlich gar nicht mehr kann, sozusagen.
Ja, oder so. Ja. Aber so kann man halt Kindern einfach mal einen Zugang zu diesem Sachverhalt ermöglichen, dass sie verstehen, hey, was passiert überhaupt hier, was ist los? So, und das muss ja nicht eins zu eins die wissenschaftliche Erklärung sein. Nee. Das bringt Kindern ja nichts.
Vor allem könnt ihr, also ich muss sagen, aber gerade so mit dem Dopaminzwerg und so, ne, das sind ja, oder auch Hacki-Bucki, das sind ja zumindest an wissenschaftlichen Sachen das angelehnte sind Sachen.
Vereinfachungen für Kinder,
genau.
Die man dann bei Bedarf noch
genauer ausführen kann.
Ja, detaillierter und korrekter ausführen. Nicht mal korrekter so, aber detaillierter ausführen kann.
Ja, voll.
So, das ist ja eh gut, wenn du ein Kind was vermittelst. Wir fangen ja nicht in der Grundschule an, da sagen wir auch plus minus geteilt. So, und da sagen wir auch, na, geteilt ist eigentlich Bruchrechnung und das ist eigentlich, was ist eigentlich die Null und was ist, ne? Hm. So, das, ja, so, wir fangen ja quasi auch beim Groben an und gehen dann ins Detail, dann im Studium, was auch immer.
Voll. Ja, und da müsst ihr euch jetzt auch, also ich finde halt, sich da an so wissenschaftlichen Sachen anzulehnen, ist halt auch so voll die einfachste Sache, sich eine Geschichte, also bei dem Dopaminzwerg, was halt echt so, da wusste ich noch nicht, dass halt Geschichten eine coole Methode sind. Und da habe ich einfach nur mir überlegt, ja, okay, was passiert im Körper? Wie könnte ich das dem Kind erklären? Mhm. Ja, so. Und ich glaube, so findet ihr eigentlich den besten Zugang dazu. Genauso wie mit der Suppe. So heute Morgen, ja, die macht den Bauch. Ja, und dann erzählt er halt noch irgendwas mit Feen und Zauber dazu. Und dann ist es eine perfekte kindliche Geschichte. So. Also halt, ja. Oder auch zum Schlafen.
Und die Kinder verstehen ja, was eine Geschichte ist. So.
Ja.
Also die checken das ja.
Oder auch zum Schlafen habe ich halt so zum Beispiel erzählt, dass wir, wenn wir schlafen, dass dann in unserem Körper ganz viele kleine Feen oder Zwerge oder sowas kommen, die dann halt so mit ihrem Besen in unserem Körper quasi so entlanglaufen und alles so sauber putzen und dann halt auch überall reparieren, wo irgendwas kaputt ist oder so. Und deshalb ist halt Schlafen so wichtig, damit wir dann von innen wieder ganz glänzend sind und überall Regenbogen sind. Und
das ist
und
so das, schön.
Und die Kinder hören sich das halt gerne an und dann gehen die halt gerne ins Bett. Und das ist halt so, natürlich könnte ich erzählen, ja, also wenn ihr schlaft, dann schüttet euer Körper Antioxidantien aus oder dann aktiviert er, ich weiß nicht genau, und die halt, machen dann Zellregeneration. Das ist doch viel zu abstrakt.
Ja, ich stelle mir jetzt auch einfach, also man könnte es auch einfacher und nüchterner erklären, ohne diese geschichtlichen Ausschmückungen, aber ich denke mir so, ja, wenn Kindheit, keine Ahnung, in so einer fantasievollen Umgebung ist, wo dann halt irgendwelches Ninja-Essen gibt oder so,
ja,
das ist doch fürs Kind, das macht doch viel mehr Spaß für das Kind auch. Das ist einfach lustig, das ist einfach was Schönes.
Oder auch zum Beispiel bei uns, also die Kinder hatten halt erst so Angst vor Geistern, habe ich gesagt, hä, wieso habt ihr Angst vor Geistern? Geister sind doch voll freundlich. Also zum Beispiel lebt bei uns Geist Johann und Geist Johann, der ist unser lustiger Träumegeist, der kommt immer, der ist immer überall mit dabei und sorgt dafür, dass wenn ihr schlecht träumt, dass der Traum dann lustig wird. Und dann haben die sich so drüber gefreut und so richtig so. Und dann sind wir vom Urlaub zurückgekommen und dann meinte mein Sohn, warum ist das Tor da auf? Meinte ich, na, Geist Johann ist noch reingekommen. Ach, der war mit dabei im Urlaub. Meinte ich, ja klar, der passt immer auf euch auf. Und hat sich dann so voll gefreut.
Ja.
Und dann so, ach, ich freue mich schon aufs Schlafen, dann kann Geist Johann mir wieder lustige Träume machen.
Ja. Ist auch voll schön. Und eine andere Geschichte, die wir alle kennen, ist halt der Schutzengel, der auf uns aufpasst.
Ja, voll.
Ist ja nichts anderes.
Voll. Ja, generell habe ich halt so versucht, alles so, was Kinder halt so potenziell gruselig finden können, was man halt so sagt, ja, Geister sind gruselig oder Monster sind gruselig, hat so eigentlich immer positiv besetzt, so mit irgendwelchen lustigen Geschichten.
Bei uns gibt es auch Monster, zum Beispiel, wenn die Kinder sich nicht umziehen, habe ich manchmal das Schlafanzug, du hast das dir ausgedacht,
ja,
mal wieder, das Schlafanzugmonster, das kommt dann und steckt die Kinder wieder ins Bett.
Genau, wenn die sich morgens nicht umziehen, weil das sammelt alle Kinder ein, die noch im Schlafanzug sind, weil es glaubt, die sind noch müde.
So, und es könnte gruselig sein, aber ich habe es immer so nachgespielt, dass es so, das Schlafanzugmonster kommt dann immer so ganz verträumt dann an und blinzelt unglaublich langsam. Und das blinzelt
redet auch
so. Ja, genau, und das blinzelt dann so für 10 Minuten. Und wenn es dann blinzelt und das Kind sich dann in der Zeit umgezogen hat, dann erschreckt es sich furchtbar, weil es ja nur geblinzelt hat und auf einmal ist das Kind nicht mehr im Schlafanzug und dann rennt es weg und
Ja.
Manche Monster platzen auch
ja,
vor Lachen.
Ja, die meisten platzen immer, weil wir sie zum Lachen bringen.
Ja.
Ja, aber das sind ja, also das sind halt alles so Geschichten, die halt einfach so euch den Alltag mit den Kindern erleichtern können, wenn ihr Bock da, natürlich immer nur, wenn ihr Bock darauf habt und wenn ihr es fühlt und so weiter.
Ja,
und
man muss
natürlich auch kein, also es, wie gesagt, es geht um Kooperation erleichtern und nicht darum, ihr müsst das machen und zwar dogmatisch, das ist ganz dolle wichtig und anders funktioniert es nicht, sondern es sind einfach nur Tools, die ihr euch zunutze machen könnt, wenn ihr das fühlt, wenn ihr Bock darauf habt. Aber manchmal habe ich auch keinen Bock drauf.
Ich finde auch, das sind so Sachen, ne, wenn jemand sagt, das funktioniert für mich nicht, gerade in Erziehung, und du weißt aber, ja, theoretisch funktioniert es doch, würde ich aber nie widersprechen. Wenn jemand sagt, das funktioniert für mich nicht, so, ich kenne nicht die Situation.
Voll.
Ja, vielleicht ist es auch einfach anstrengend, dass sich da eine Geschichte auszudenken. Vielleicht ist es auch so, dass man selbst nicht so richtig schafft, das so rüberzubringen, dass das Kind sich nicht manipuliert fühlt und so. Und egal, woran es liegt, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht.
Dann lass es. Also, wozu machen, bringt ja
genau,
nichts.
Genau. Würde einfach, wir sprechen bloß so viel drüber, weil das ist gerade ein Erziehungswerkzeug, was eigentlich so in unserer westlichen Pädagogik, wir denken uns keine Geschichten aus,
stimmt,
unseren Kindern irgendwelche Dinge beizubringen. Das ist quasi so gut wie nicht vorhanden. Probiert es einfach mal aus.
Ja, voll. Okay, ich habe noch eine Frage mitgebracht. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade eure Folge über Elternwut gehört und konnte viel für mich mitnehmen. In manchen Situationen ist es allerdings noch schwer für mich, mir das vorzustellen. Zum Beispiel, Kind 2,5 Jahre setzt das Bad unter Wasser oder Kind rennt einfach immer wieder Richtung Straße oder es wirft immer wieder Krümel oder sonst was vom Tisch auf den Boden. Und oft, wenn ich sage, wer Dreck macht, der macht's weg, dann darfst du das sauber machen, sagt das Kind entweder, ja, mach ich später, was nicht passiert, oder es sagt, nein, mach du das. Das sind so Situationen, in denen ich oft richtig wütend werde und in denen ich zumindest das Gefühl habe, dass ich den Raum nicht verlassen kann oder die Situation mich weiterhin ärgert und wütend macht, wenn ich hinterher sauber machen muss. Ich danke euch für euren Input und schön, dass ihr aus der Pause zurück seid. Liebe Grüße.
Es gibt immer mal so Situationen, in denen man einfach nicht den Raum verlassen kann, wo man nun mal in der Situation drin ist und nicht so leicht rauskommt. So, das sind natürlich die allerschwierigsten Situationen, aber auch da gilt genau das Gleiche, so, dass man halt möglichst diese aufkommende Wut merken sollte und einfach möglichst abwartet oder sich Zeit verschafft, damit man dann nicht wirklich wütend reagiert. Und wenn das Kind dann das auf den Boden schmeißt und das dann nicht wegmachen will, dann brauchen wir in der Situation nicht Wut, sondern wir brauchen irgendwie einen anderen Zugang.
Dieselbe Energie, aber anderer Zugang. Das heißt, quasi Wut hat ja wahnsinnig viel Energie und am besten die Energie umleiten in zum Beispiel Spaß. Wie, saugen sich die Krümel von alleine weg oder was? Zeig mal, können die das alleine? Können die alleine weglaufen?
Ja, ist aber schwierig, wenn du dann
ja,
wenn du
das,
wütend bist und
ja,
das so sagst.
Ja, ich weiß,
dann,
aber nee, also das denkt man, aber bei Kindern, die sind noch nicht so nuanciert. Und ich merke das bei mir immer selber, also das Problem in solchen Situationen ist halt, also bin ich mir zu 100% sicher, ist, dass es halt immer so Machtkampfsituationen sind.
Ja.
Also es ist halt direkt so dieses, nee, du musst das jetzt sofort machen, nee, du rennst jetzt Richtung Straße, geht ja gar nicht. Ist normal, dass Kinder Richtung Straße rennen. Wenn dein Kind Richtung Straße rennt, dann bist du so, hey, lass es, nimm dich jetzt an die Hand, du kommst jetzt in den Kinderwagen. Du kannst meine Hand jetzt nicht loslassen, weil du halt immer wieder Richtung, da muss man nicht sauer sein, das kann man einfach die Konsequenz
ziehen. Ja, eben, das ist genau das, was wir brauchen in der Situation ja nicht Wut, sondern wir brauchen einfach eine Lösung.
Genau,
so, wir brauchen
das ist halt
einfach
voll okay,
so,
dann zu sagen, ey, du, sorry, aber wenn du immer wegrennst, dann kommst du jetzt an meine Hand und
auch bei Krümel
halt
runterwerfen, so, okay, welche Konsequenz kann ich draus ziehen oder was kann ich sonst noch anbieten, dass mein Kind das vielleicht leichter fällt, das zu tun?
Ganz ehrlich, bei dem Krümel runterwerfen, da verlässt du den Raum, weil die Krümel laufen dir nicht weg. Und dein Kind ja auch nicht.
Ja.
Und also wenn du dann irgendwie 2 Stunden später sagst, boah, da sind ja immer noch die Krümel, lass sie uns jetzt zusammen. Wenn du dann nicht mehr sauer bist, ne, dann macht dein Kind halt auch mit.
Ja, weil
wenn man sauer ist, macht es halt Druck erzeugt gegen und es funktioniert einfach nicht.
Auch da könnte man eine Geschichte erzählen.
Ja,
oder ein Spiel
oder man
draus
lässt
machen.
Es einfach, ich würde einfach nur warten und dann kooperiert das Kind. Oder was ich halt auch voll oft mache, ist einfach so einmal sagen, hey, ich will, dass du die wegmachst und dann einfach warten. Wenn das Kind, nee, will ich nicht, dann einfach nicht drauf eingehen und dann einfach warten und warten und warten und warten und dann vielleicht nochmal sagen, hey, mach es jetzt. Die machen das irgendwann, ganz sicher. Die wollen ja kooperieren.
Ja und oder man kann's auch selber wegmachen und man kann sagen, guck mal, ich mache jetzt deine Krümel weg, aber ab morgen bist du groß, dann machst du das denn selber.
Ja, oder so. Ihr könnt es auch wegmachen und sagen, ich finde es gerade blöd, dass ich das alleine wegmache.
Ja.
Und aber, normalerweise helfen die. Also auch wenn ihr dann zum Beispiel jetzt irgendwie anfangt, dass ihr jetzt den Staubsauger holt und dann den ersten Mal saugt und dann so, hey, willst du das saugen? Sind ja deine Krümel. So, also das klappt normalerweise wirklich immer. Ich meine, 1,5 Jahre war das Kind auch,
2,5.
Ne? 2,5, aber ist ja auch noch relativ klein. Da brauchen die ja auch normalerweise so ein bisschen noch so einen Anstupser.
Das kann doch sein, wenn es sagt, ich mach's später weg und mach's dann nicht. Ja,
hat's natürlich vergessen.
Ja, wie lange kann sich dann ein Kind mit 2,5 dran erinnern, dass es noch was wegmachen wollte? Das kriegen wir Erwachsenen oft schon nicht hin.
Eben.
Deshalb sollten wir ja auch Dinge sofort erledigen.
Unsere Tochter hat auch mal die Wand bei uns angemalt und ich habe, glaube ich, 2 Wochen später erst gesagt, komm, wir machen es jetzt weg. Und da war ich halt null wütend, weil die Wand war halt einfach schon 2 Wochen so. Und unsere Tochter war halt auch dadurch null wütend und hat es halt sofort das alles dann weggemacht. Also das ist halt so, solche Sachen laufen, also muss ja nicht immer alles sofort. Ich glaube, dass den größten Fehler, den wir machen können als Eltern, oder nicht den größten, aber einen großen, ist, dass wir unseren Kindern was sagen und dann erwarten, dass es sofort sein muss.
Ja, und dann halt in Konflikt gehen. Und wenn wir in Konflikt gehen, dann ist unser Kind mit uns im Konflikt. So. Dann wird es ja auch quasi nicht den Konflikt verlieren.
Ja, genau. Deshalb, so, das sind eigentlich so, die Situation kann man so eigentlich besser lösen, als wenn man einfach gerade in, genau, Raum verlassen, kannst du dann halt eben auch echt gut machen.
Das ist halt
machen.
So dieses Denken, ja, mein Kind muss jetzt aber machen, was ich sage, mein Kind muss funktionieren. Aber wenn man mal denkt, okay, mein Kind fällt das gerade schwer oder ich muss den vielleicht, muss da einen anderen Zugang zu finden zu dem Problem oder ich muss denen irgendwas beibringen, dann ist es viel entspannter.
Es gibt ja auch selber oft Situationen, wo man selber dann vielleicht auch irgendwie was nicht sofort macht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie mal kurz irgendwas irgendwo hinlegt, obwohl es da eigentlich nicht hingehört und dann weißt du, jetzt räume ich später weg, so. Also das macht man als erwachsene Person ja auch und es ist ja auch so ein Ding von, das Kind muss sich jetzt halt kurz vielleicht dran gewöhnen, dass du jetzt gesagt hast, dass es das wegräumen soll und wenn es sich an den Gedanken gewöhnt hat, dann kann es das halt auch machen.
Ja. Oder halt wie mit dem Beispiel Straße, ruhig bleiben, vielleicht auch gar nichts sagen, aber die Konsequenz draus ziehen. Ja, du darfst jetzt einfach nicht von alleine meiner Hand laufen, ja, so, genau. Keine Ahnung. Ja.
Cooli. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann bewertet gerne unseren Podcast, teilt die Folge, teilt sie super gerne auf Social Media und verlinkt uns. Da freuen wir uns immer sehr, wenn wir das sehen. Folgt unserem Podcast-Account muttiistdiebeste.podcast und schreibt in die Kommentare, wie die Folge euch gefallen hat, ob ihr das alles schon wusstet, ob ihr darüber euch schon Gedanken gemacht habt und vielleicht auch, ob das bei euch alles funktioniert.
Mhm.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dann.
Tschüssi.
Tschüss.